den anderen zu schauen, ist immer einfacher. Und dann schauen wir mal nach Amerika. Und ich frage mich, so ein hochzivilisiertes Land, eine Weltmacht, ein großes Land, ein Verbündeter, und die schaffen es nicht mal, einen Haushalt hinzubekommen. Jetzt gibt es eine Haushaltssperre. Da müssen Einrichtungen schließen. Unglaublich. Guten Morgen, Herr Lochthofen. Wie geht's Ihnen?
Guten Tag, Herr Rose. Ich freue mich sehr, dass Sie so gerissen in die Woche gehen und nicht mit der SPD anfangen, sondern mit Amerika. Ja. Donald Trump, der uns unterhält. Naja, der Präsident bockt, das kommt mal vor bei ihm. Macht die Sache natürlich auch so gefährlich. Man weiß nie genau, was er denn für eine Haken schlägt. An sich ist es in Amerika nichts Ungewöhnliches. Es gab immer mal diese Situation, Obama hatte das ja auch gehabt, dass beide Parteien gefordert sind, beim Haushalt mitzusprechen, dass man versucht, an der Stelle andere Themen durchzusetzen. Für Donald Trump, dem traue ich zu, dass er eine Krise draus macht, weil er wie ein kleines Kind in der Pubertät eben nicht bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, sondern versucht, den anderen zu zwingen. Und die Demokraten haben ja keinen Grund, ihn zu unterstützen.
Hm. Ist das nicht wieder mal ein Beleg dafür, dass Macht nur auf Zeit verliehen werden darf, dass sie kontrolliert werden muss, dass sie nicht so sehr gebündelt sein darf, dass Macht in der Hand von einzelnen Personen, man sieht es immer an Erdogan, einfach nicht gut ist für eine Gesellschaft?
Ja, ich würde mal ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, die Menschen sind ja nicht zufällig in die Macht gekommen. Natürlich hat Donald Trump sich gekauft. Mit Hilfe von finanzkräftigen Freunden hat er den Wahlkampf bestanden und ist letztlich durchs Ziel gegangen, auch wenn das amerikanische Wahlsystem ja auch noch merkwürdig ist. Er hat ja nicht mal die Mehrheit dabei gehabt, nur die Mehrheit der Wahlstimmen. Aber das zeigt auch, dass da draußen nicht nur die Mächtigen sozusagen etwas Probleme haben im Kopf, sondern auch viele, viele Wähler. Das ist ja mein Thema auch immer gleichzeitig. Man kann nicht die Verantwortung einfach nur in eine Richtung schieben. Das heißt, der Prozess, der sich da vollzieht, der hat ganz woanders angefangen. Und das ist etwas, wo wir bei allem Konfusionen, die da entstehen, auch daraus lernen können. Das heißt, auch wir sind nicht ewig darauf abonniert, dass es hier vernünftig zugeht. Wir haben genug unvernünftige Menschen unter uns und es kann uns das Gleiche blühen, dass nicht Donald Trump, der bleibt in Amerika, aber irgendeine Variante von Heilsbringer, von dem man der Meinung ist, ja, das kann jetzt nur noch jemand mit Hand auflegen, alles regeln, dass der dann doch gewählt wird. Und da sollten wir rechtzeitig drüber reden.
Hm. Ich darf nicht vergessen, dass die NSDAP und Adolf Hitler demokratisch gewählt wurde in der Weimarer Republik.
Das ist damals die Situation gewesen, da haben die Kommunisten und die NSDAP zusammen, sage ich mal, das Establishment, was es damals gab, niedergemacht. Am Ende haben die Faschisten sich durchgesetzt und haben die anderen alle ins Lager geschickt. Ich bin jetzt kein Mensch, der, sage ich mal, düster sieht, sondern eher doch ein zuversichtlicher. Aber schauen Sie mal die Entwicklung bei den Extremisten in Deutschland. Also wenn Sie Herrn Lucke nehmen, der ist mit Anti-Euro-Stimmungen hochgekommen. Aber er war nur eine Staffage, Herr Henkel auch. Und die machen Platz für andere. Und am Ende werden es unter Umständen ein paar Ganoven sein, die dann in der Politik hier regieren. Also die Gefahr ist immer da. Es soll niemand glauben, wir sind immun dagegen. Und das Interessante daran ist ja, wie in Amerika jetzt mit Donald Trump oder eben halt auch bei uns mit diesem extrem rechten Teil, man tut ja genau das Gegenteil von dem, was man behauptet. Also Donald Trump sagt, er will den einfachen Leuten, die in Bedrängnis sind, helfen. Nein, er hilft sich und seinen Milliardärsfreunden. Schon das Kabinett ist ja so organisiert. Und die Menschen sind so unvernünftig, das zu glauben, dass das nicht so ist. Also insofern, ich befürchte ja sogar, dass es eine zweite Runde Trump gibt, auch wenn wir es nicht glauben wollen. Hier.
Mit uns zieht die neue Zeit, eine Woche Hammerschlag. Ich habe das Lied schon wieder fast vergessen und dann habe ich auch festgestellt, dass die uns ja in der DDR ein paar Strophen vorenthalten haben, gerade wo es um Männer und Frauen geht, aber wie auch immer. Die SPD singt ja immer so schön am Ende ihrer Parteitage und ja, mit uns zieht die neue Zeit. Die SPD muss sich erneuern oder ist das so ein Abwicklungsprozess? Was ist los mit der SPD? Die Frage habe ich Ihnen in diesem Jahr und im letzten Jahr schon häufiger gestellt.
Naja, jetzt nach dem gestrigen Parteitag wird ja viel diskutiert, was ich richtig finde, aber nicht zu erregt bin deswegen, dass es ein knappes Ergebnis war, also etwas über 50%, also 10% mehr als die Gegner. Man hat sich für eine weitere Gesprächsrunde entschieden, also Koalitionsgespräche. Schulz ist mit Sicherheit mit diesem Resultat sehr unzufrieden, weil er selbst nicht viel dazu beitragen konnte. Und wir hatten ja schon vorher uns wiederholt unterhalten, dass die Andrea Nahles die eigentlich starke Person ist da vorne dran. Das ist das Dilemma der SPD. Sie hat niemanden, der führen kann im Augenblick. Das geht immer wieder in den Parteien so, dass dann, sage ich mal, eine ganze Reihe von Wechselfolgen, bis dann irgendwann jemand vielleicht wieder das richtig in die Hand nehmen kann. Aber die Andrea Nahles hat zwar gestern die flammende Rede gehalten und die Rede, die ein Parteivorsitzender so halten müsste an dieser Stelle, und das haben die Delegierten auch so verstanden, aber sie hält sich zurück, weil sie wartet, bis irgendwann mal Angela Merkel abtritt, solange die da ist. Wir sehen es wahrscheinlich nicht aus der Deckung. Und erst dann, wenn die CDU auch geschwächt ist und Führungskämpfe hat, dass sie dann sich präsentiert. Das heißt für uns alle, wie geht es hier mittelfristig weiter? Ich kann nur wieder darauf verweisen, in der Geschichte nach dem Krieg gab es nur zwei Phasen, einmal das Wirtschaftswunder und einmal die letzten 14 Jahre, wo es nur Wachstum gab. Das heißt, wir diskutieren und tun uns oder kokettieren mit der Weltuntergangsstimmung bei uns hier vor einem Hintergrund einer sehr gut florierenden, laufenden Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt also, wir sind auch ein bisschen reif als Gesellschaft insgesamt auf die Bank gelegt zu werden und gefragt zu werden, ob es denn da im Oberstübchen alles ordentlich ist.
Herr Dochthof, Mensch. Sorgen und Ängste sind ja was.
Hack mal einfach hier rein. Es gab jetzt eine Umfrage vom Mnet. Ja. Da werden die Deutschen befragt, wie sie denn die Sache so beurteilen. Jetzt im im Westen wie im Osten sind viele beunruhigt, weil natürlich diese lange Regierungsbildung für Deutschland sehr untypisch ist und man das nicht als gut empfindet. Ist auch 100% so. Aber diejenigen, die da befragt werden, im Osten viel beunruhigter als im Westen. Das heißt also, viel mehr Menschen im Osten sind der Meinung, das darf so lange nicht dauern, das ist nicht gut gelaufen, alles so. Ja, aber der Osten hat ja am meisten Wirr abgestimmt und gewählt. Das heißt also, hier gibt es viel mehr wirre Menschen. Also es ist eine Aufforderung und Appell an die Vernünftigen, viel stärker sich zu melden und viel stärker auch zu sagen, hallo, wir lassen uns doch nicht von ein paar Verirrten, sage ich mal, diktieren, wie die Dinge weitergehen. Insofern, ich glaube, diese lange Hängepartie, ja, die zeigt einfach einen Zustand, vor allem auch derer, die vernünftig sind, dass sie nicht stark genug sind im Augenblick.
Dann kommen wir mal zu Erdogan. Ich habe ihn ja schon angesprochen, mit der Macht gebündelt in der Hand eines Mannes oder weniger Menschen ist immer gefährlich und dann besteht die Gefahr eines Krieges und Destabilisierung.
Naja, das ist erstmal eine Entwicklung dessen, dass der IS offensichtlich geschlagen ist und zerfällt. Also sind noch ein paar Nester, wo er Widerstand leistet. Der Krieg ist fast beendet. Assad sitzt fest in seinem Sessel. Die Russen sind etabliert in dieser, haben auch weltpolitisch dadurch etwas gewonnen. Das wird natürlich alles nicht laut gesagt im Westen, weil es einfach an jeder Stelle man versagt hat und an jeder Stelle die Analyse vorher falsch war und man eigentlich eine falsche Strategie verfolgt hat.
Jetzt mit Mann und Westen, wen meinen Sie da genau?
Die Vereinigten Staaten, also die Amerikaner haben Libyen, Irak, Iran, Afghanistan, Syrien immer wieder falsche Entscheidungen getroffen, immer wieder falsch, sag ich mal, auch die Lage analysiert, keinen Plan gehabt, wie es weitergeht. Also das heißt, wir haben eine 20 Jahre lange, fast noch längere Kette von Fehlentscheidungen, die wir mittragen müssen in der NATO, die wir zum Teil mit unterstützt haben, nicht immer die allen Unsinn mitgemacht haben. Wir sind nicht in Irak einmarschiert, wir sind nicht in Libyen einmarschiert, wir haben sogar Kritik geübt. Einmal eine SPD-Regierung geführte Regierung, einmal eine CDU geführte Regierung hat da Kritik geübt und sich distanziert. Trotzdem werden wir mit in Haftung genommen, weil die Flüchtlinge kommen ja zu uns und nicht nach Amerika. Ich will nur sagen, das Ganze läuft nicht sehr gut. Und jetzt lässt man einfach einen Verbündeten, die Kurden haben ja die heißen Kohlen aus dem Feuer geholt für den Westen, weil der Westen nicht bereit war, mit Soldaten einzugehen, was richtig war. Jetzt werden die einfach entsorgt, indem man sie den Türken überlässt, die aus eigenen innerpolitischen Gründen heraus den Konflikt dort an anderer Stelle wieder schüren. Das heißt auch für die Zukunft, also als Verbündete sind die Amerikaner der Westen nicht geeignet, im Ernstfall lassen die einen fallen. Das ist der Unterschied zwischen den Russen, die in Syrien Assad nicht fallen lassen haben. Das heißt also, es ist alles eigentlich doof und Desaster. Man könnte da rauskommen und sagen, kommt, wir tun viel dafür, dass endlich Frieden einkehrt, dass die Menschen zurück können, würde auch hier eine ganze Reihe Probleme lösen, aber dazu findet man keine Kraft, Deutschland hat keine Regierung, die kraftvoll ist. Europa wartet darauf, dass in Deutschland eine Entscheidung fällt. Das heißt also, wir sind wirklich in einer dummen Situation, auch durch das Wählerverhalten hier in Deutschland.
Braucht also doch einen neuen Élysée-Vertrag und eine neue europäische Einigung.
Naja, es braucht immer mal, ob das jetzt einmal anlässlich eines Jubiläums ein neuer Élysée-Vertrag ist, das heißt, das deutsch-französische Verhältnis verbessert werden muss, das ist, kann man symbolisch immer wieder machen. Man kann auch ganz neue Dinge entwickeln. Schauen Sie mal, Herr Schulz hat zwar geträumt, aber eben halt doch wirklich das auch öffentlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten von Europa eigentlich eine zwingende Entwicklung sind, wird hier viele auf die Barrikaden bringen und die werden schreien, nein, das Nationale, das von vorgestern ist so schön gewesen. Nein, ich sage mal, wenn wir tatsächlich im Wettbewerb bestehen wollen, gerade Amerika, gerade China, die sich völlig verändern, dann müssen wir uns zusammenschließen. Insofern selbstverständlich Deutschland und Frankreich. Das ist Ihre einzige Zukunftschance.
Mit diesem abschließenden Appell für Europa verabschiede ich mich in die Woche und bedanke mich bei Sergei Lochthofen und wünsche Ihnen eine angenehme Zeit.
Ja, ich freue mich, wenn uns die Zuhörer nächste Woche wieder einschalten. Auf Wiedersehen.